Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 147 am 30. Mai 2024. Ich bin Kerstin Kuhne-Katt und heute spreche ich mit Henrike Weberg-Kraft und Stefan Serafin Weber von WES Landschaftsarchitektur. Los geht's. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Henrike Weberg-Kraft und Stefan Serafin Weber. WES Landschaftsarchitektur ist ein preisgekröntes Planungsbüro, das im Jahr 1969 bereits als Weberg Lange gestartet ist und dann einige Veränderungen durchlaufen hat, bis zum heutigen Büro mit 50 Mitarbeitenden verschiedener Disziplinen an 4 Standorten in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Shanghai. Wir sitzen jetzt hier in Berlin zusammen. Die Bandbreite der Projekte reicht von Masterplänen über Parks und Gärten bis hin zur Freiraumplanung für Wohnen. Viele eurer Projekte sind preisgekrönt. Henrike, du bist geschäftsführende Gesellschafterin, du kommst aus der Malerei und Bildhauerei, bist Architektin und Landschaftsarchitektin. Stefan, du bist Landschaftsarchitekt und Leiter des Bereichs Zirkularität hier bei WES. Ja, dann sprechen wir doch erstmal über die Landschaftsplanung an sich, die ja in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnt, also in den Medien auch viel breiter aufgestellt ist und vertreten ist. Es wird sehr viel diskutiert. Die hat einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle für die Zukunftsfähigkeit der Stadt. Und vor allen Dingen in Zeiten des Klimawandels und der Bauwende. Zwei Begriffe, über die wir gleich auch nochmal ausführlicher sprechen werden. Und es geht um weit mehr als um die Gestaltung eines Außenraumes. Biodiversität, Wassermanagement zum Beispiel stehen heute auch im Fokus der Öffentlichkeit. Welche Felder deckt die Landschaftsplanung für euch ab?
Also du hast ja schon zwei genannt, also Biodiversität, Regenwassermanagement oder natürlicher Wasserkreislauf, Versiegelung, Lebensräume für Tiere, also Animal-Aided Design. Das sind sehr viele auch eine Anforderung, die wir eigentlich schon immer hätten haben sollen oder hatten, aber die jetzt sehr wichtig werden und immer wichtiger werden. Und das fällt auch, also fällt alles in den Bereich der Landschaftsarchitektur. Da entstehen natürlich auch viele Flächenkonkurrenzen, haben wir es jetzt auch genannt, bei einem Masterplan, den wir gerade bearbeiten. Also da muss auf häufig relativ engem Raum unheimlich viel untergebracht werden. Ich glaube, die Bedeutung ist so gewachsen jetzt in den letzten Jahren, weil natürlich der Freiraum ist der Raum zwischen den Gebäuden. Und es ist das, was man als erstes sieht und was auch alle sehen in der Regel. Alle sehen das. Alle sehen auch, was man tut und was man nicht tut. Was der private Bauherr tut, was der öffentliche Bauherr tut, was die Stadt oder die Gemeinde tut. Und sie sehen auch, was sie nicht tun. Und das ist gut so, weil da entstehen viele gute Projekte, weil da ja auch ein gewisser Druck, Erwartungsdruck drauf ist. Und deswegen ist, glaube ich, in der Landschaftsarchitektur sind die auch sehr gefordert und wird auch, ist auch ein hoher Anspruch. Da steckt aber auch eine gewisse Gefahr drin, eines Greenwashings, weil ich kann ja mit der Landschaftsarchitektur nicht kompensieren, was im Hochbau passiert. Und das soll das alles gar nicht schmälern, was wir tun, aber ich finde, da muss man aufpassen, dass man da nicht, also dass man da ehrlich bleibt und da sehe ich durchaus auch eine Gefahr drin.
Ja, dass man vielleicht auch denkt, die Landschaftsarchitektur ist das Allheilmittel.
Ja, genau, und damit ist es einfach nicht getan, sondern wir müssen überall was tun, nicht nur in der Landschaftsarchitektur, in der Architektur ist klar, aber auch in der Industrie. Mein Lieblingsthema sind Gewerbegebiete, die fliegen noch völlig unterm Radar, da wird noch gar nichts getan, Industriegebiete, aber auch alle, wir im Privaten. Also so, das, ne, wir können uns einen Ökogarten machen und trotzdem mit dem Suff durch die Gegend fahren, also
SUV meinst du?
Ja, genau.
Wie hat sich denn die Aufgabe verändert in euren Augen? Hattet ihr das eh schon immer so auf dem Schirm, sag ich mal? Oder ist es sozusagen jetzt auch durch die Anforderungen, die von außen an euch rankommen, von durch AuftraggeberInnen für euch wichtiger geworden?
Also ich bin ja noch nicht so lange auch im Job, aber auch schon in den letzten 10 Jahren, 14 Jahren, wo ich das ein bisschen nachverfolgen kann, haben sich neue Aufgabenfelder einfach dazu addiert, wie Henrike schon sagte, die man vielleicht schon früher hätte auf dem Schirm haben müssen. Aber die Ausbildung war doch lange Zeit noch sehr auf die Gestaltung ausgerichtet. Dann kam irgendwann, glaube ich, so Anfang der 2000er mit Jan Gehl dann die Human Scale, also der menschliche Maßstab rein. Das war dann so das Erste, wo ich es irgendwie mitgekriegt habe, dass jetzt so ein tieferer Wert, würde ich fast sagen, irgendwie nochmal rein interpretiert wird. Und jetzt kommen eben diese neuen Themen wie urbane Hitzeinseln und Versiegelung, Wassermanagement, wo ich bei meinen ersten Projekten jetzt auch nicht gerade den Fokus drauf hatte, weil man da eben noch die anderen Themen viel vordergründiger auf der Agenda hatte.
Und was, glaube ich, auch noch dazu kommt, ist es sehr technisch, aber wir müssen Dinge auch lernen, in Frage zu stellen. Und das wirft ja manchmal auch intern in den Büros auch echte Diskussionen auf. Und natürlich dann mit Bauherren, weil da geht es um Sicherheit. Also wir sind am Ende verantwortlich für das, was wir bauen. Und trotzdem, wir sind verantwortlich für das, was wir bauen, müssen wir Bauweisen in Frage stellen. Also, und das ist eine ziemliche Herausforderung, also ans Denken, aber auch an uns, weil wir also ständig Sachen in Frage stellen, ist einfach extrem anstrengend. Aber das ist, glaube ich, eine der Hauptveränderungen, dass wir immer, brauchen wir das? Müssen wir das tun? Und das haben wir uns vorher nicht so häufig gestellt, mit Sicherheit. Also wir haben ja immer die Dinge aus dem Ort heraus entwickelt, aus der Geschichte des Ortes, aus dem Genius Loci. Aber diese Fragen, also muss das sein, muss das wirklich sein? Und auch die Orientierung an den Normen und nicht das Infragestellen von Normen, das haben wir in den letzten Jahren ja nicht so stark gemacht, weil wir auch froh waren überhaupt, dass es Normen gibt. So, ich meine, es gab ja auch mal Zeiten ohne irgendwelche Regeln. Und das war Try and Error sozusagen. Also das ist, die haben ja auch ihre Berechtigung. Und trotzdem müssen wir jetzt anfangen, Dinge wieder in Frage zu stellen.
Ja, eigentlich kommen wir wieder in so einen Try and Error Modus ein bisschen. Ne? Also
stimmt.
Was ja auch ganz spannend ist, aber natürlich ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, so anstrengend auch, ne? Dieses viele Denken, wenn man sich gerade auch was aufgebaut hat. Viele Büros haben sich ja was aufgebaut und jetzt müssen sie sozusagen wieder neu machen. Und so flexibel muss man ja erstmal sein auch, ne? Dieses Seinlassen, das führt uns jetzt mal heraus aus der Stadt, beziehungsweise ans Meer, würde ich gerne, weil ihr macht auch Landschaftsplanung am Meer. Nennen wir mal zum Beispiel den Nationalpark Promenade Norddeich und die nördliche Hafeninsel Stralsund. Das sind so zwei Projekte, die frisch sind und auch preisgekrönt. Wie ist es, jetzt mal ganz allgemein gefragt, einen Ort am Meer zu schaffen?
Das hat schon besondere Herausforderungen. Also Norddeich zum Beispiel, es sind unterschiedliche Herausforderungen. Norddeich liegt also an der Nordsee, wie man vielleicht ein bisschen ahnen kann. Da gibt es den Hochwasserschutz, der zu beachten ist. Einmal, das kennen wir auch, wir haben ja gerade eine Sturmflut letztes Jahr erlebt, also Hochwasserschutz, das heißt Schutzgut Mensch, nennt man das so ganz fachlich. Also der Mensch wird geschützt vor dem Hochwasser.
Der Mensch ist das Gut.
Das Schutzgut Mensch. So, ne? Natürlich auch sein Hab und Gut, dann eine Schutzgut Stadt oder sowas. Und dann gibt es aber auch noch die Anforderung in Norddeich, dass man den Tourismus, das ist ein Wirtschaftsmodell auch, dass man den mit einbringen muss. Da war die besondere Herausforderung, dass das auch Reisen für alle bedienen soll. Das heißt Design for All, also barrierefrei. Das hat da auch den einen Preis dafür gekriegt, weil wirklich barrierefrei bis ans Wasser gefahren werden kann. Also wirklich, wenn nicht gerade Apple ist, bis ans Wasser. Und es gibt den Naturschutz, so dass da unterschiedliche Belange bedient werden mussten. Und in Stralsund haben wir eine Anforderung, da ist ein extremer Wellenschlag durch die Ostsee, aber auch durch Schifffahrt. Das ist ein Hafen und sind Anleger. Und Anleger haben nochmal andere Sicherheitsaspekte, wie wenn ein Schiff dagegen rumst oder Wellen verursacht. Und gleichzeitig wollten wir auch hier auch Tourismus, aber auch durchaus für die Anwohnerinnen in Stralsund eine Aufenthaltsqualität schaffen. Und das zusammenzubringen, das sind die besonderen Anforderungen. Und dann wieder ganz technisch gesehen, wir haben da am Meer zu tun und da sind Chloride, also salzhaltige Wasser, aber auch, das ist ja auch dann in der Luft. Und das heißt, alle Materialien, alle Bauweisen müssen auch darauf aufgerichtet sein. Also nicht nur gegen Überschwemmungen, das ist auch in Stralsund der Fall, sondern dann eben auch gegen salzhaltige Wasser zum Beispiel.
Ah ja, wenn du vorher, nachher mal in kurze Begriffe packen würdest, dass wir das mal verstehen, wie ein Bild quasi vorher, nachher. Was war vorher, was war nachher? Bei diesen beiden Projekten. Dass man sich das mal vorstellen kann, ja, so ein akustisches Bild hat.
Also in Norddeich hat sich nicht so viel verändert, weil es gab einen Strand, aber der Strand musste zum Beispiel, der hatte eine Anlage, die den Strand, den Deich gleichzeitig schützt, aber auch den Strand. Und das war einfach eine Steinschüttung. Und diese Steinschüttung ist, und die war nicht begehbar. Also da konnte man, ja, also Jugendliche haben darauf rumgeklettert, aber du konntest durchaus darauf hinfallen und es war glitschig und algig und so weiter. Jetzt sind diese Anlagen, diese Steinschüttungen mit Stufen verbunden worden, so dass man diesen Wellenbrecher, diesen Wasserschutz auch betreten kann. Also ich kann bis ans Wasser reintreten. Also ich habe Aufenthalt mit Wasserschutz verbunden. Vorher war das zwar da, aber nicht benutzbar. Ich konnte es nicht benutzen. Im Grunde genommen so. Und vorher war es auch nicht barrierefrei. Abgesehen davon, dass auch noch Deichanlagen teilweise ergänzt werden mussten. Aber über die Deiche, die kennt man ja vielleicht, die sind ja nicht ganz niedrig, ist dann barrierefrei, ist die ganze Erschließung gemacht worden, auch durch die Dünen hindurch, den Naturschutz beachtend, sind dann Holzstege durch die Dünen geführt worden. Diese Dinge sind ergänzt worden. Also es gab schon einen Strand, aber er war nicht benutzerfreundlich oder nicht so benutzerfreundlich. Und in Stralsund war es wirklich eine Hafenanlage, die auch ihren Charme hat, aber die ist teilweise wirklich abgängig gewesen. Also große Bereiche waren nicht mehr zugänglich und man wollte diesen Platz, der auch wirklich aussah wie eine Hafenanlage, extrem ruppig, hat auch seinen gewissen Charme, aber dadurch auch nicht benutzbar für jeden und mehr in das Stadtbild einfügen und auch Aufenthaltsqualität schaffen. Und auch immer der Wunsch ist einfach des Menschen, ans Wasser ran, wie dicht komme ich daran, kann ich auch am Wasser sitzen? Und auch das ist da sozusagen ermöglicht worden. Und trotzdem können die Schiffe anlegen. So, das sind eben die Kombinationen von unterschiedlichen Wünschen oder Ansprüchen oder so.
Ich meine, wenn schon was da war, dann stelle ich mir auch vor, dass es wenig Widerstand gibt bei der Bevölkerung. Also hattet ihr hier wahrscheinlich leichtes Spiel in der Hinsicht und alle haben sich auch gefreut. Kommen wir mal zum Thema Kommunikation. Wir hatten ja ein Vorgespräch und da hast du gesagt, Stefan, wir wollen diese Begriffe Bauwende und Klimawandel gar nicht mehr so unbedingt verwenden. Erstmal, wenn man mit den Anwohnern kommuniziert, wie reagieren sie und was sind deren Ängste oder Sorgen vielleicht? Woher kommt da vielleicht Widerstand?
Es sind jetzt eigentlich so zwei Fragen, glaube ich. Das eine ist die Begriffe rund um das Thema Klima und Anpassung und Resilienz und wie man damit umgeht in der Landschaftsplanung. Das andere ist Bürgerbeteiligung oder zu schauen, wir verändern Orte, die die AnwohnerInnen auch schon lieb gewonnen haben. Da ist immer eine Veränderung natürlich mit dabei und das muss man auf irgendeine Art und Weise kommunizieren. Wieso ist es jetzt nötig, einen Platz wie zum Beispiel den Lausitzer Platz umzubauen? Da liefern uns natürlich dann wieder die ganzen Themen rund um Klimawandel Argumente, weil wir mit stärkeren Regenereignissen umgehen müssen.
Also die Notwendigkeit sozusagen.
Genau, dass man eh was machen muss, weil einfach die Plätze, die vor 20, 30 Jahren gestaltet wurden, noch mit ganz anderen Anforderungen umgehen mussten. Und wenn man dann schon anfängt, einen Platz umzubauen, kann man natürlich auch schauen, was für neue Ansprüche gibt es sonst an die Nutzung. Wie hat sich die Mobilität verändert in einem Quartier? Und wie kann man darauf zusammen mit Themen wie Schwammstadt, Hitzevermeidung und so weiter umgehen? Das ist so der Teil der Beteiligung oder der Veränderung. Das andere sind die Begriffe wie CO2 und Klimawandel, die mittlerweile einfach schon so häufig angewandt werden, wo es viele Menschen gibt, die das als Schlagwörter im negativen Sinne auffassen. Dass es immer wieder die gleichen Gruppen sind, die jetzt wieder was Neues haben wollen, die eine Veränderung haben wollen.
Also negativ im Sinne von Interessen durchsetzen mit solchen Schlagwörtern oder Misstrauen?
Auch, genau. Das ist das eine und es ist sehr nah an Begriffen wie Klimakrise. Es ist eine Einschränkung damit verbunden, wenn man über CO2 spricht, dass man gewisse Sachen dann nicht mehr tun sollte oder tun darf.
Also die grüne Verbotskultur.
Genau, die schwingt da immer so ein bisschen mit. Und das wollen wir einfach, wir haben ja ganz andere Argumente auf unserer Seite, wo alle mitgehen können. Ich denke da an Stadtbegrünung, an Biodiversität, an lebendigere Stadträume, die wir nutzen können, um positive Bilder zu schaffen, statt Begriffe zu nutzen, die dann eben auch negative Bilder mit generieren können.
Die Diskussion geht ja eh jetzt ein bisschen mehr in die Richtung, dass wir nicht das Klima retten, sondern uns selber. Also, dass wir das Klima brauchen, dass das funktioniert.
Ja, das ist, finde ich, auch ganz wichtig, weil wir haben vorher noch mal kurz gesprochen, es ist eigentlich, wir müssen ein Wir-Gefühl schaffen. Also es gibt ja auch Philosophen, die sagen, nicht Umwelt, sondern Mitwelt oder eine Weltgemeinschaft. Und die Tendenz, die ja gerade sowieso da ist, weil es gibt ja wirklich viele Krisen und die Leute müssen Gewohnheiten aufgeben und haben Ängste und ja, fühlen sich bedroht, eigentlich sind sie bedroht durch andere Sachen, fühlen sich dann aber bedroht, weil sie Gewohnheiten aufgeben müssen, in Anführungsstrichen. Und wenn man die Geschichte anders erzählen würde, dann würde man ein stärkeres Wir-Gefühl, glaube ich, haben, dass wir alle an dem gleichen Karren ziehen und dann der eine mehr, der andere weniger. Das wäre wirklich schön, wenn wir das schaffen würden, weil im Moment ist es dieses Gegeneinander in allen möglichen Bereichen ist ja anstrengend und auch kontraproduktiv. Es macht ja nichts Gutes mit uns, gar nicht so.
Da bin ich mal gespannt, weil dieser Beruf ja bei ArchitektInnen auf jeden Fall, und ich denke mal bei Landschaftsarchitekten wird es nicht anders sein, dass es wettbewerbsorientiert ist. Ich habe das Gefühl, da bewegt sich auch ein bisschen was, dass viele das eigentlich gar nicht mehr wollen oder sagen, es funktioniert besser, wenn wir nicht kompetitiv sind, sondern alle zusammen gucken. Aber ich finde dieses Thema der Vokabeln eben ganz interessant. Hast du eben schon die Begriffe genannt, die ihr so stattdessen nimmt? Ja, hast du.
Ja, also eben Kühlung, Schwammstadt und die Ressourcenknappheit, die ja dann auch in dem Thema Zirkularität ein bisschen mitschwingt, weil es einfach nachvollziehbar ist für alle, glaube ich, dass wenn wir eine gebaute Umwelt haben, wir haben die Migrationsbewegung, die auch wieder mit einem Materialbedarf einhergehen und dass man da bildlich machen kann, dass man nicht genug Material dann irgendwann mehr hat oder dass es eine Knappheit geben wird am Sand, was man für den Beton braucht, an Natursteinen auch, die wir für den Pflasterbelag nutzen, dass dann alle mitgehen können, dass man mit dem, was man hat und dem, was man verbaut, möglichst vorsichtig umgehen soll und eben auf eine Art und Weise, dass ich es auch wiederverwenden kann, dass es nicht dann am Ende nach 30 Jahren auf der Deponie landen muss, weil es alles verklebt ist.
Ja, ich bin mal gespannt, wie wir mental dahin kommen, weil wir ja alle so im Luxus und Überfluss gelebt haben und das wieder abzulegen, dass man alles immer wieder kaufen kann, wegwerfen kann und dass das einen nichts kostet. Das ist natürlich wirklich sehr tief eingebrannt, ne?
Das ist mir also nochmal eingefallen, das ist sehr viel auch mit unseren, und der Widerstand auch, es hat viel mit unseren Werten zu tun. Ich glaube, so seit 40, 50 Jahren ist ein Wert damit verbunden, mit neu ist gleich gut, ist gleich jung, ist gleich kraftvoll. Und dann auch irgendwie mit Erfolg verbunden und Macht und so weiter. Und diese Werte gelten noch irgendwo. Irgendwo sind die noch da. Also muss man jetzt nicht jedes Wort, was ich gerade gesagt habe, auf die Goldwaage legen, aber ich glaube, die Richtung ist klar. Dieses lineare Denken auch irgendwo. Und alle ahnen, glaube ich, dass wir diese Werte aufgeben müssen. Aber wir haben noch keine neuen Werte. Da ist eine Lücke. Und das ist das Problem. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch KünstlerInnen und Philosophinnen dringend mithelfen müssen in der Gesellschaft für uns alle. Und wir können uns da alle nicht ausnehmen. Wirklich, also ich bin 60. Ich kann mich da nicht ausnehmen. Ich habe das alles mitgemacht. Und da müssen wir gemeinsam neue Werte entwickeln. Und das ist auch anstrengend. Aber wenn wir die haben, ich glaube, dann können wir wieder an dem Karren, den ich vorhin genannt habe, wieder mitziehen. Aber solange wir diese Werte noch nicht ersetzt haben, solange ist es schwer. Vielleicht ist das so ein ganz grundlegendes Problem, was wir so im Kleinen haben, jeder mit uns sich selber oder in den Büros oder in den Familien oder so. Kann man, glaube ich, skalieren.
Ja. Ich glaube, wir haben in der Landschaftsarchitektur auch ein bisschen das Glück, dass wir per se, wenn wir jetzt zurückblicken, eigentlich viele Materialien zur Hand haben, die per se relativ wenig Umweltemissionen verursachen. Man hat fast überall irgendeinen Kiesbruch in der Umgebung. Wir können viel mit Naturstein und mit Holz machen. Wir können viel mit Stahl machen, was man dann so wiederverbauen kann oder verbauen kann, dass es in der gleichen Form auch wiederverwendet werden kann, dass es eben kein Recycling, sondern ein Reuse wird. Das Einzige, aber da geht die Tendenz eh langsam weg, sind halt diese verklebten Aspekte. Glaube ich, bei den Ausstattungen, beim Mobiliar muss man einfach ein bisschen genauer hingucken. Auch wir nehmen noch gerne so die Lieblingsbank und überlegen nicht immer, wo ist die Herstellung und wo ist das Projekt und gäbe es einen Hersteller, der näher ist und eine gleich gute Bank hat. Das ist eben auch diese neuen Gewohnheiten oder neuen weniger Freiheiten im Aussuchen. Vielleicht, womit wir immer noch uns auch gerne mal ein bisschen schwer tun, weil man ist halt ästhetisch vorgeprägt und hat eine ästhetische Ausbildung.
Ja, genau. Und auch gewohnt, keine Kosten und Mühen zu scheuen, um das beste Ergebnis zu bekommen. Ne? So.
Genau.
Also das ist die Priorität Nummer eins ja lange.
Und da kommen die Kosten, glaube ich, eh auf uns zu, wenn es eine CO2-Bepreisung dann mal wirklich gibt, lebt man dann damit.
Was ich ja auch nochmal ergänzen will hier an der Stelle ist, ich glaube ja, dass da wahnsinnig gutes Design auf uns zukommt mit gebrauchten Dingen. Die Lücke könnte man mal schließen, wenn man dann endlich mal sieht, so wow, eine neue Ästhetik, die ja überhaupt nichts mit Vintage oder so zu tun hat, sondern wirklich einfach genau das, mit dem man vielleicht auch angeben kann, wenn man nicht mehr im Sof.
Großes Potenzial, genau.
Ja, mit Sicherheit. Also das dauert ja aber auch immer. Es dauert, also das muss einen auch gar nicht bedrohen. Die hat sich immer geändert und die ändert sich ja auch. Die hat sich schon geändert. Mir ist irgendwann aufgefallen, vielleicht hat die Landschaftsarchitektur da auch was vorbereitet, ohne das jetzt zu groß machen zu wollen. Aber es gibt ja Projekte, so hier in Berlin, das Südgelände zum Beispiel von Gabi Kiefer oder auch Adlershof zufälligerweise, also ein Park in Adlershof, auch von Gabi Kiefer. Die sind in den 2000er entstanden, Anfang der 2000er Jahre. Und die sind mit großen Anteilen von ruderalen Flächen umgegangen, mit minimalistischen Eingriffen.
Ruderal, sag nochmal, was das ist.
Das kannst du besser erklären.
Ruderalflächen sind Pionierflächen, das ist das nächste Fachwort. Aber das sind quasi.
Pionierfläche klingt gut.
Ja. Es sind Flächen, die jetzt eben nicht angepflanzt sind, sondern wo durch eine ganz magere, also nährstoffarme Umgebung dann erste Pflanzen aufwachsen, die halt mit relativ wenig Nährstoffen, wenig Wasser umgehen können.
Und die gab es ja auch viel in Berlin. Vor allen Dingen die ganzen Gleisanlagen, die ja in der Ost-West-Phase, die Trennung, da sind ja irrsinnige Ruderalflächen. Da ist einfach das Grün gewachsen, weil die Flächen wurden nicht benötigt und keiner hat sie genutzt. Und da sind große Flächen entstanden. Und das eine war Adlershof war ein Flughafen und das andere war auch Bahngelände. Und da ist einfach so ganz, ganz vorsichtig eingegriffen worden mit wenig, ich sag jetzt mal, Gabi Kiefer, Entschuldigung, aber nicht so ein Anspruch wie in den 90ern, so deutliche Zeichen setzen und das ist das Design, kennt man noch ein bisschen aus der Postmoderne, auch den Nachzeiten noch, sondern es ist sehr im Gegensatz dazu sehr minimalistisch. Und das bereitet ja was vor, also dieses das Thema so, man empfindet das, dieses Unordentliche, dieses nicht gepflegte, dieses entzieht sich meiner Ordnung, diese ungemähte Wiese hat auch angefangen in Berlin. Ich weiß noch die Diskussion, die ungemähten Wiesenstreifen an den Straßen war eine Riesendiskussion. Haben wir jetzt seit, keine Ahnung, keiner soll mich umbringen, aber seit 20, 30 Jahren. Aber es war eine große Diskussion, weil das einfach das Ordnungsgefühl des Menschen stört. Und ich habe mal irgendwo gelesen, er fühlt sich wohler auch in der Landschaft, wenn der Mensch das Gefühl hat, er hat Kontrolle ein bisschen. Wenn ich jetzt eine Blühwiese habe, also eine unordentliche Wiese, die wird nicht gemäht, nur zweimal im Jahr. Ich mähe aber den Rand, den Wiesenrand, dann hat jeder das Gefühl, okay, der Mensch hat doch noch Kontrolle. Und es ist jetzt gar nicht fies gemeint, sondern wir Landschaftsgestalter arbeiten ja auch durchaus jetzt mit diesen Mitteln. Die sind minimal und trotzdem hat man das Gefühl, okay, das hat einen Rahmen, einen ordentlichen Rahmen. Und dann kann ich diese Wiese, die so unordentlich ist, auch akzeptieren.
Okay. So. Darf wild sein, aber nur in einem bestimmten Rahmen.
Genau.
Ich glaube, das war so ein erster Schritt. Und jetzt, wenn ich auch mit Freundinnen und Freunden spreche, merke ich, dass immer mehr die Akzeptanz auch da ist für das richtig Wilde.
Dank Gabi Kiefer, wollte ich nochmal sagen.
Genau, sehr wahrscheinlich.
Genau, richtig wild.
Ja. Das ist einfach nur, das ist mir letzte Woche mal aufgefallen, ist einfach nur wichtig, dass kein Müll rumliegt. Das ist so dann so der Kipppunkt, wo man auch die grünen Flächenämter so ein bisschen rannehmen muss. Die müssen vielleicht gar nicht so viel pflegen, was jetzt Fachpflege ist, sondern sich verstärkt darauf fokussieren, dass wirklich der Müll, der halt rumliegt, dass die Abfälle wegkommen und dann ist plötzlich eine viel schnellere Akzeptanz da für, okay, wir sind in einer Stadt, aber es gibt Wildnis. Die ist okay. Und ich kann die ungefährdet nutzen.
Ja, Das mit dem Müll erinnert mich auch an Graffiti. Das heißt ja, wenn man eins nicht wegmacht, dann hat man innerhalb von Monaten die ganze Wand voll.
Das hört sich so banal an, aber gerade in Berlin ist das ein Müllproblem, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber es wertet einfach ab. Und wenn das dann noch mit Wildnis, wenn Wildnis dann gleich mit Dreck in Verbindung gebracht wird, dann ist es wirklich richtig doof, dann schießen wir uns selber ins Knie. Also das ist wirklich, das ist nicht förderlich.
Das geht dann wieder weg von dem Gedanken, wir mit zusammen mit den Tieren, den Bienen und so weiter, weil das ist ja gerade eigentlich eine total schöne Botschaft, ja, dass wir auch tierfreundlich bauen. ArchitektInnen fordern ja auch, für Tiere mitzubauen, Animal Edit Design und so weiter. Ne? Ja, ich würde gerne mal zu eurer Urban Green Charter kommen, die ihr habt. Was ist die Urban Green Charter? Wie ist sie entstanden und warum gibt es sie?
Also entstanden ist sie, weil wir so um 2019, 2020 haben wir angefangen, das Büro umzustrukturieren. Die Frage war so, wie entwickelt sich WES in die Zukunft? Wie machen wir uns zukunftsfähig? Das Büro ist ja immerhin jetzt 55 Jahre alt. Also dann muss man ab und zu schon mal in die Zukunft wieder gucken und das in absehbaren Schritten. Und in dem Zuge ist dann uns so ganz banal, weil wir das auch mit dem ganzen Team, mit den ganzen MitarbeiterInnen veranstaltet haben über mindestens anderthalb Jahre, dann kam auch noch Corona dazwischen, ist unter anderem, außer strukturellen Sachen, auch dieses Thema aufgefallen, wir müssen was tun, sage ich jetzt mal so ganz platt und ganz banal. Und wir haben nach einem Werkzeug gesucht, was für uns, also für das Büro, was erstens 55 Jahre alt ist und zweitens vier Standorte hat und auch mehrere MitarbeiterInnen, wie wir und viele Projekte, also wir haben wirklich viele Projekte pro Jahr, wie wir ein Werkzeug finden, was zu uns passt und natürlich auch zu den Bedingungen, die wir gerade alle besprochen haben. Und daraus ist dann, das ist nicht so Schnips und dann ist der Gedanke da und die Idee und alles funktioniert. Aber daraus hat sich das dann doch relativ schnell rauskristallisiert und dann haben wir mindestens anderthalb Jahre daran gearbeitet, weil wir das auch mit dem ganzen Büro abgestimmt haben. Also es gab ein kleines Team, was das erarbeitet hat, auch standortübergreifend, und das musste natürlich mit dem ganzen Team, mit den ganzen Kolleginnen immer abgestimmt werden, so dass wir haben von Wir-Gefühl gesprochen, dass ein Wir-Gefühl entsteht, dass wirklich alle dahinter stehen. Es werden nie 100% der Leute hinter allen Punkten stehen, aber dass wir das im Grunde genommen alle mittragen können. So ist die Charta entstanden.
Ich war eigentlich relativ überrascht, aber dass am Ende wirklich sehr wenig Kritik inhaltlich kam oder auch wenig Rückmeldung, dass man hinter was jetzt nicht stehen könnte, sondern die Rückmeldung, die kam, waren okay, und wie setzen wir das jetzt um, dass es nicht nur einfach ein, ich glaube, 15-seitiges Pamphlet bleibt, was irgendwo auf der Homepage steht. Und so ist es wirklich nochmal, sind wir nochmal rangegangen, wie wandeln wir jetzt die Charta von einem Papier in ein richtiges Werkzeug um. Und dazu ist es eigentlich wirklich geworden, indem die Ziele, die definiert sind in der Charta, in einem sogenannten Charta-Check, auch in jeder Leistungsphase, überprüft werden, wo steht man, in welchem Projekt, in welchen Aspekten, was auch dazu dienen soll, uns einfach einen Überblick zu verschaffen, wo sind wir vielleicht zu ambitioniert gewesen, wo sind wir zu unambitioniert, aber auch insbesondere einfach eine Gesprächskultur zu entwickeln, dass in regelmäßigen Abständen in jedem Projekt über diese Themen einmal in der größeren Runde gesprochen wird, sodass dann auch ein Projektmitarbeiter, eine Projektmitarbeiterin den Chefs oder auch der Leitung sagen kann, hey, aber eigentlich wollen wir doch, dass die Leuchten nur nach unten leuchten. Wieso haben wir jetzt doch einen Poller, der nach oben alles wegstrahlt, um eben so eine Art in einer ganz großen Breite diese Grundannahmen zu verankern.
Und die ist aber auch dynamisch, ne? Die ist nicht wie die 10 Gebote in Stein gemeißelt, sondern durch eure Gespräche ist es dann wieder, dass das rückläuft wieder in die Charta und die sich wiederum so auch verändert und weiterentwickelt stetig?
Klar, ja, die muss mit Sicherheit angepasst werden. Also so, es muss immer sehen, es gibt ja in der Forschung hoffentlich immer neue Erkenntnisse. Das sieht man in der Medizin ja häufig. Ah, die Pille ist gut. Nee, sie ist doch nicht so gut. So muss das mit der Charta genauso sein. Also wir haben uns jetzt vorgenommen, immer einmal im Jahr drauf zu gucken. Stefan hat ja heute Morgen schon gesagt, ich muss die und die Begriffe nochmal prüfen. So wird das auch mit der Charta sein.
Ja, Ja, vor allen Dingen, ihr habt ja das Ganze erstmal auch so konzipiert oder strukturiert in 5 Handlungsfelder: Entwurf, Methodik, Biodiversität, Material und Wasser. Und ihr habt dann verschiedene AnsprechpartnerInnen für diese Themen. Henrike, du bist für das Thema Material und Stefan, du für Methodik. Und das ist auch etwas, das ihr dann ExpertInnen sozusagen extra für diese Themen dann auch habt?
Nicht ganz. Das ist genau der wichtige Punkt. Ich glaube, dieses Expertentum, das ist nochmal so spezifisch, gerade beim Thema Wasser, aber auch beim Thema Biodiversität, das kann man neben dem normalen Job gar nicht unbedingt leisten. Deswegen haben wir es auch Ansprechpartner und AnsprechpartnerInnen genannt. Das ist eher so eine Art Sammelbecken. Die ganze Karte soll als Sammelbecken dienen für Informationen zu Themen, die wir allen Kolleginnen und Kollegen möglichst einfach zugänglich machen wollen. Das heißt, die Ansprechpartner, die haben das im Überblick, was sind die aktuellen Entwicklungen in den jeweiligen Handlungsfeldern, sammeln Unterlagen in einem Archiv und halten auch das Netzwerk, das ist so der dritte Punkt, wo die Karte auch uns weiterbringen soll, dass man ein Netzwerk aufbaut an Expertinnen und Experten dann eben, aber außerhalb, die dann über die Ansprechpartner die Verknüpfungspunkte finden und die Kolleginnen und Kollegen dann auch zu den Ansprechpartnern gehen können, wenn sie irgendeine Frage haben. Hey, ich habe hier ein Projekt, was kann ich bei der Wiese besser machen? Dann geht man zu Maxi in dem Fall und dann kann sie einen weiterleiten oder Handreichung geben, was eine bienenfreundliche Wiese ausmacht.
Ja, dann haltet ihr das Wissen auch fest und gebt es weiter. Und das ist ja auch für alle einsehbar. Man kann auf eurer Seite das PDF runterladen und sich auch selber daran langhangeln für den eigenen Garten vielleicht.
Genau.
Nee, so ist es natürlich ja. Nicht. Aber
ja,
aber
so detailliert ist es nicht, aber ja. Genau. Ja,
genau. Nein, ich meine nur, aber es ist sozusagen offen und man teilt halt Wissen, ne, auch damit. Dann würde ich noch gerne wissen, was das mit dem Beratungsprogramm Material Futures auf sich hat. Ich habe das auf eurer Seite gesehen und fand das ganz interessant. Ihr vermittelt Wissen auch an dieser Stelle. An wen richtet sich dieses Angebot?
Das geht vor allem an große Bestandshalter von Freiraum oder eben auch Gebäudeumfeld, also vor allem Städte, aber im Prinzip auch durchaus größere Investorengruppen. Weil die Idee ist, dass wir wollen ja in die Kreislaufwirtschaft gehen. Das ist so das übergeordnete Ziel von uns, auch unserem Kooperationspartner bei Madasta. Und Kreislaufwirtschaft funktioniert aber nur dann, wenn wir eine bessere Datengrundlage haben darüber, welche Materialien sind wo verbaut und wie können wir sie wieder nutzen. Und wenn man sich das Umfeld anguckt, ist ganz vieles ja schon da. Also es ist ja nicht so viel, was neu hinzukommt, sondern eigentlich ist es unsere urbane Mine, ist der Bestand. Und da wollen wir reingehen und den Städten und Kommunen Informationen liefern, in welchen Mengen sie welche Materialien verbaut haben und wie sie in einem Abbruchsfall oder Umbaufall auch wiederverwenden können.
Das ist eigentlich wie so ein digitaler Bauhof, sage ich immer. Und die Gemeinden oder Städte können dann anders denken. Also sie oder sollten, ne, sie, wenn sie etwas planen, umzubauen, dann können sie gleich sagen, ja, das Material, das, was da liegt, das kann ich dann für dieses Bauvorhaben nutzen. Es erfordert aber auch ein logistisches Denken. Also
jetzt spricht aber gerade von Madasta schon.
Nein, eigentlich von dem Material Futures.
Ach so.
Ja, das ist eigentlich in der Kombination.
Ja, ne?
Also
genau.
Mit Material Futures nehmen wir den Bestand auf. Madasta ist dann schon die Plattform oder die Datenbank, wo es dann gespeichert wird, aber das muss ja nicht unbedingt Madasta sein. Bei uns ist es jetzt das. Man kann es auch in einer Excel-Tabelle machen im Prinzip. Dann ist nur der Wirkungsgrad natürlich sehr, sehr eingeschränkt.
Ja, es ist schon auch erwähnenswert, dass ihr als erstes Freiraumplanungsbüro in Deutschland Teil des Madasta Germany Netzwerks seid. Bisher sind da eher Architekturbüros.
Wir lernen natürlich auch unheimlich viel, also so durch das Netzwerk. Ja. Abgesehen davon, was Stefan gerade gesagt hat, lernt man auch sehr viel durch das Netzwerk. Und es ist auch ein sehr, muss man sagen, wir hatten vorhin das Wettbewerb, hattest du gesagt. Und es ist erstaunlich offen und auch offen mit dem Umgang von Fehlern oder Erzählen von Fehlern oder Erfahrungen. Und das ist auch mal ganz schön. So.
Und es sind wirklich alle mit drin, also es sind nicht nur Planer, sondern auch die Bestandshalter, also die Eigentümer von den Immobilien, aber auch Baufirmen, Hersteller, wo es dann eben spannend wird, wie kann ich in einen Reuse kommen, also in eine Wiederverwendung. Oder auch die Banken, die das Ganze ja finanzieren müssen. Und auch die müssen erstmal lernen, mit welchen Kriterien kann ich ein neues Projekt bewerten. Ja.
Genau, da mache ich noch eben auf die Episode 136 aufmerksam mit Franziska Albrecht von Madasta und die erzählt dann noch ein bisschen intensiver über die Arbeit von Madasta. Was ich auch gut fand, war, dass du angesprochen hast, das Fehlermachen ist sozusagen auch in diesem Netzwerk kein Problem und diese andere Fehlerkultur, die brauchen wir ja auch, ne? Und das sprechen auch viele an, die jetzt neu ausprobieren. Try and Error bringt ja immer Fehler mit sich und aus Fehlern lernt man und so weiter. Und das ist eben ganz schön, dass das in so einem Netzwerk gut funktioniert. Welche Art von Zusammenarbeit und Projekten wünscht ihr euch denn für die Zukunft?
Ich glaube, das habe ich so ein bisschen gerade schon angedeutet, oder? Es wäre schön, wenn es ein bisschen weniger Wettbewerb wäre. Dazu muss sich vielleicht die Wirtschaftsform ein bisschen ändern, aber das tut sie ja vielleicht sowieso. Wenn es, ja, von Fehlerkultur wird schon ziemlich häufig gesprochen. Manchmal ist es auch schon fast wie so ein Buzzword, was man nicht mehr so hören kann. Aber nichtsdestotrotz gilt es ja. Also wenn man das machen kann, wenn man offen zusammenarbeiten kann. Und ich finde, sehr wichtig auch auf Augenhöhe. Also es wird ja häufig noch so von Fachplanern gesprochen. Können wir nicht alle Planer sein? Und dann gibt's nicht die Fachplaner und so, sondern wenn das auf Augenhöhe passiert. Und es gibt schon viele Projekte, die so sind und man merkt am Ende, der Ton ist anders und die Projekte werden in der Regel gut und es ist auch ein sehr angenehmes Arbeiten. Also man hat trotzdem Stress, aber es ist stressfreier. Also das so fällt mir jetzt so ganz spontan ein.
Ja, ich würde mir wünschen, Projekte mit Bauherren, die auch anpassungsfähig bleiben. In dem Sinn, du meintest auch mal vor einer Woche oder so, dass wir schon die ersten oder du schon die ersten Projekte wieder abbrechen musstest, die dein Vater baute. Und dass man da Projekte findet, wo man experimentieren kann mit Entwurfsideen, die Anpassung auch zulassen und nicht so monofunktional sind. Dass der nicht in einen Skaterpark hin muss, der dann in Beton gegossen ist, sondern vielleicht eine Fläche mit so einer temporären Anlage, die dann in 20 Jahren, wenn es dann keine Skater mehr an der Stelle gibt, schon ein anderer Sport ist und da offen ist.
Ich glaube, die Offenheit ist wirklich sehr wichtig. Wir haben gerade ein Projekt, wenn wir über Holzbau sprechen, dann wird der Brandschutz auch immer wichtiger. Das ist nur ein Beispiel. Der bereitet uns gerade extreme Probleme, auch bei anderen Projekten. Und ich will damit nur sagen, alle, auch die Städte, die Feuerwehren, der Brandschützer, Schallschutz kennen wir von Gebäuden. Ich glaube, alle müssen so ein bisschen darüber nachdenken, wo am Ende die Prioritäten setzen. Ich habe immer das Gefühl, in Deutschland haben wir relativ viele so Baumanketter. Jeder kettet sich an sein Thema und kämpft für das Thema. Und wenn alle etwas mehr so gemeinschaftlich denken könnten und sehen, dass es ein Ziel gibt oder so, ein vielleicht wabert es manchmal hin und her, dann wäre das gut, weil wir müssen grenzüberschreitend denken, weil sonst kriegen wir keine guten Projekte hin und sonst kämpfen wir nur gegeneinander. So, das, ich glaube, das ist das, was mir dazu auch noch einfällt. Und da ist eben Arbeiten auf Augenhöhe, offen, Fehlerkultur, dafür ist das wichtig, damit das am Ende entsteht, glaube ich, oder?
Ja.
Also dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg und danke euch vielmals, Henrike Weber-Kraft und Stefan Serafin Weber.
Dankeschön.
Und das war's für heute. Ich habe auf Spotify gesehen, dass einige Leute eine Bewertung dagelassen haben und das freut mich sehr. Vielen Dank dafür. Die Bewertungen sind nämlich ein wichtiges Instrument, um die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen. Und das brauchen wir ja immer, weil der Podcast von euch Zuhörenden lebt. Also jede Bewertung zählt tatsächlich. Ihr könnt den Podcast abonnieren und die Glocke aktivieren, sodass ihr keine Episode mehr verpasst. Und jetzt ein Last Call. Am 15. Juni endet die Frist zur Einreichung eurer Projekte für den Heinze Architektur Award. Ihr könnt teilnehmen, wenn euer Büro mindestens einen Sitz in Deutschland oder Österreich hat. Eure Bauprojekte müssen in den letzten 5 Jahren fertiggestellt worden sein. Dann könnt ihr sie ganz einfach online einreichen und Preisgelder gewinnen, insgesamt in Höhe von 40.000 Euro oder den Publikumspreis. Der Link in den Shownotes, heinze.de/award, führt direkt zum Award. Ich danke euch fürs Zuhören, habt eine schöne Woche, tschüss.
Architektur Funk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk, verantwortlich für Redaktion, Moderation, Produktion und Veröffentlichung. Ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2024.